Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nuoviso Studio Talk. Wir reden heute über das Thema Meinungsfreiheit. Genau deswegen, weil die Meinungsfreiheit ja ein sehr hohes Gut ist in unserem Land, von der man sagt, dass sie also tatsächlich besteht. Ich behaupte, dass die Meinungsfreiheit immer von den tatsächlichen praktischen Umständen im alltäglichen Leben abhängt. Und um das ein wenig zu illustrieren, habe ich mir heute eingeladen, Rainer Forster aus Oberbayern. Grüß dich, Rainer.
Hallo Norbert, grüß dich.
Rainer, kannst du kurz was dazu sagen, wie sich jetzt in den vergangenen Monaten dein berufliches Leben verändert hat, ganz plötzlich? Was hast du gemacht, was ist dann passiert und wie ging es dann weiter?
Tja, ganz plötzlich, wo fängt man da an? Also es ist ein längerer Prozess gewesen, wo dann einfach das ein oder andere zusammenkommt und Meinungsfreiheit als solches ist sicher ein hohes Gut. Solange man die Meinung der Mehrheit vertritt, ist das auch alles kein Problem. Also sprich, wenn du immer das sagst, was gerne gehört wird, wenig kritisch bist, dann ist das in Ordnung. Wenn du abweichende Meinungen plötzlich vertrittst, dann wird es schwieriger. Wenn du Leute einlädst, die andere Meinungen vertreten, als das, was man in der eigenen Echokammer so gewohnt ist oder gerne hört, ja, dann gibt es Kritik und das potenziert sie dann so hoch, dass sich halt dann auch beruflich das dann niederschlägt.
Du warst bis vor kurzem ein Öffentlichkeitsarbeiter einer Arbeitnehmervereinigung, die es hier bei uns im Osten nicht gibt, die katholische Arbeitnehmerbewegung, kurz KAB. Dein Titel lautete Diözesansekretär. War das jetzt richtig ausgesprochen?
Ja, das passt so. Also ja. Diözesansekretär ist die richtige Bezeichnung.
Und als solcher hast du regelmäßig Veranstaltungen geplant, organisiert, durchgeführt. Was hat denn daran nicht gestimmt an diesen Veranstaltungen für deinen Arbeitgeber?
Ja, das, was die Öffentlichkeit darüber geschrieben hat. Also die Presse hat sich hier hervorgetan, es haben sich Parteien hervorgetan, die das eben auch kritisiert haben und das aus unterschiedlichsten Gründen. Also das ist, ja, kann man jetzt so nicht konkret machen, also man kann es jetzt nicht so pauschal sagen, man müsste halt wirklich ins Detail gehen. Aus den Reihen der Union, also der CSU in Bayern, hat es natürlich andere Beweggründe gegeben, als wir aus den Reihen der SPD oder der Grünen. Und ja, und die Medien erfreuen sich natürlich dann auch über sowas, vor allem wenn man dann merkt, der eigene Arbeitgeber steht nicht so hundertprozentig hinter dem, was der Mitarbeiter hier macht.
Die Süddeutsche Zeitung hat ja geradezu eine Hexenjagd gegen dich veranstaltet. Mit welcher konkreten Veranstaltung ging denn der Ärger los?
Ja gut, es war nicht nur die Süddeutsche Zeitung. Also man muss mal vielleicht das nochmal ein bisschen differenzieren. Also die Süddeutsche Zeitung, was ist das? Also die Süddeutsche Zeitung hat in Bayern viele Lokalausgaben. Also das heißt Redaktionen, die nur auf der Landkreisebene agieren. Und natürlich dann in München die große Redaktion, wo dann eben der Bayern-Teil oder eben auch der Deutschland-Teil letztendlich produziert wird. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass die ganze Süddeutsche Zeitung dahinter steckt. Und es war ja nicht nur die Süddeutsche Zeitung, es waren auch Lokalausgaben vom Münchner Merkur. Und von dem her kann man das jetzt nicht verallgemeinern, dass die Süddeutsche Zeitung oder der Münchner Merkur hier negativ oder...
Aber es war eine Lokalausgabe der Süddeutschen Zeitung.
Es waren Lokalausgaben der Süddeutschen Zeitung und des Münchner Merkurs. Und das ist auch wieder paradox, weil ich war ja für einen größeren Bereich, also für halb Oberbayern, verantwortlich für diese Gruppenbetreuung bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Und ja, und da gibt es unterschiedliche Lokalredaktionen von SZ und auch Münchner Merkur. Und es gab in 6 Landkreisen, die ich betreut habe, überhaupt kein Problem mit der Presse. Es gab nur lediglich in einem Landkreis. In dem Landkreis, wo auch der Diözesanvorsitzende, also mein Dienstvorgesetzter, beziehungsweise mein Chef herkommt, aus der Ecke gab es halt immer diese Berichte.
Was waren das für Berichte? Was war der konkrete Anlass? Wann ging der erste Ärger los? War das, als diese Erdlinge sich eingeschaltet haben?
Ja, gut, also letztendlich muss man sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Das erste, wo es aus meiner Sicht so einen kleinen Bruch gegeben hat, war schon im Oktober, November 2015. Da gab es eine TTIP-Veranstaltung, also dieses Freihandelsabkommen mit den USA, das auch in Deutschland hier für große Mobilisierung gesorgt hat, also wo viele Menschen Sorge hatten, dass sie da bei den Umweltstandards, bei den Arbeitnehmerrechten, generell halt die Situation.
Grundrechte.
Genau, Demokratie, dass das ausgehöhlt wird. Da gab es große Mobilisation von unterschiedlichen Organisationen. Die KAB war hier eben auch führend mit dabei. Und es gab hier eine Veranstaltung, die so der Beginn des Bruchs war. Also zu dieser Veranstaltung war der Heimatabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende aus dem Landkreis Freising eben eingeladen. Der wiederum ist der Schwiegersohn vom KAB-Diözesanvorsitzenden. Also der Schwiegersohn wurde hier letztendlich von Gästen transaliert mit Fragen zu dem Freihandelsabkommen. Und das gefiel dem CSU-Heimatabgeordneten und Schwiegersohn vom Diözesanvorsitzenden jetzt nicht ganz so gut. Was dann eben dazu führte, dass ein Einzelner, der in dieser Veranstaltung als Gast war, einen Brief formuliert hat. Also in dem Brief stand dann eben, was an dem Veranstaltungsformat nicht gepasst haben soll. Und dieser Brief, der ging jetzt nicht an den Diözesanvorsitzenden der KAB, sondern an alle möglichen Leute, die in einem gewissen Zusammenhang was zu sagen haben im katholischen Umfeld. Und der Diözesanvorsitzende ist halt dann mit den Beschwerden, die da auf ihn zugekommen sind, und natürlich auch mit dem Brief, der ja nicht an ihn ging, sondern an alle anderen, in die Vorstandssitzung der KAB gegangen und hat gemeint, also ab sofort müsste eben hier eine bessere Kommunikation stattfinden. Also so kritische Veranstaltungen müssten ihm vorher auch bekannt sein. Und letztendlich ging es damit los, dass eben hier stark auf die Arbeit versucht wurde einzuwirken, die draußen von den Ehrenamtlichen geschätzt wurde, also die KAB-Mitglieder, die draußen in der Fläche aktiv sind. Also die KAB, das muss man sich vorstellen, wie eine Partei, oder organisiert auch wie die Gewerkschaften. Also es gibt halt auf der Kreisebene einen Kreisverband und in größeren Orten dann eben nur Ortsgruppen, wo Leute zusammenkommen und sich eben dieser Thematik oder sich mit der Thematik auseinandersetzen, die da heißt soziale Gerechtigkeit, globale Solidarität und ökologische Nachhaltigkeit. Und damit verbunden natürlich auch Frieden. Also das sind so die Schwerpunkte der KAB. Die versucht man in Bildungsveranstaltungen unterzubringen, macht es auch immer in Abstimmung mit den Orts- und Kreismitgliedern, also mit den Ehrenamtlichen, um dann eben hier auch einen Schritt weit weiterzukommen. Also hier praktisch von unten her graswurzelartig die Welt ein bisschen besser zu machen.
Jetzt hatte nach dieser Veranstaltung, die du gerade beschrieben hast, wenn ich das richtig verstanden habe, einer der Lokalfürsten, der Kleinen, da sich auf den Schlips getreten gefühlt, hat sich sozusagen beschwert beim Schwiegervater, ne? Oder ja, und der hatte dich dann ab dem Moment auf dem Kicker. Kann man das so sehen?
Ja, so würde ich das jetzt in der Nachbetrachtung sehen. Also das ist ja dann auch medial begleitet worden. Damals war der Redakteur vom Münchner Merkur anwesend, der dann in der weiteren Geschichte ja nur eine zentrale Rolle spielen wird. Also dieser, ich kann den Namen ja sagen, also das ist der Andreas Beschorner. Der Andreas Beschorner war bei dieser Veranstaltung ganze 15 Minuten, hat das Eingangsstatement des CSU-Heimatabgeordneten aufgegriffen und war der Meinung, dass das für eine Berichterstattung dann reicht. Das Veranstaltungsformat war so angelegt, dass wir eben gesagt haben, Arbeitnehmer, also ich, der die KAB ja repräsentiert, und auf der anderen Seite der Ulrich Mössner, Dr. Ulrich Mössner, der war Chef der Stadtwerke München, also war praktisch Manager, also der hätte die Unternehmerseite vertreten. Und die Frage war eben, wenn die Arbeitnehmer TTIP nicht wollen und die Arbeitgeber oder die Manager das jetzt auch nicht so positiv bewerten, auch gegen TTIP sind, gegen diese Art von Freihandelsabkommen, wo ist dann die CSU? Also wer ist praktisch von zwei Seiten die...
Tendenziell eher
der CSU ja nahestehen, von denen ist er in die Mangel genommen worden und das hat letztendlich ja, sich aber in dem Zeitungsartikel so nicht wiedergespiegelt. Also wenn ich nur eine Viertelstunde da bin, nur das Eingangsstatement von der CSU, vom CSU-Heimatabgeordneten einfange, dann bin ich natürlich als Veranstalter schon mal ein bisschen angepisst, eben über das Verhalten des Redakteurs, weil wenn ich einen Bericht über eine Veranstaltung schreibe, dann schaue ich mir das auch ganz an. Und wenn ich eben nur einen Teil mitnehmen kann, weil ich nur einen anderen Termin habe, dann frage ich am nächsten Tag noch, wie ist denn die Veranstaltung noch gelaufen? Mhm. Also das war ein sehr wohlwollender Bericht dann für die CSU. Also es war jetzt kein Bericht oder kein Artikel, der den Abend abgebildet hat.
Wie ging denn das jetzt danach weiter? Du bist ja in die Kritik geraten, weil du dir erlaubt hast, Leute einzuladen, die jetzt nicht im CSU-Umfeld gerade als, ich sag mal, salonfähig gelten?
Weiß ich nicht, ob der Herr Ganser zum Beispiel nicht salonfähig bei der CSU wäre oder ein Dr. Rainer Rothfuß, der ist sogar CSU-Mitglied, war sogar Bürgermeisterkandidat der Stadt Lindau für die CSU. Also von den Referenten, da hat sich die CSU jetzt halt komplett rausgehalten. Also die CSU hat keinen meiner Referenten kritisiert und vor allem auch nicht öffentlich, sondern die CSU macht das, wie man das halt so in Bayern macht.
Hintenrum oder so?
Ja, nicht öffentlich. Also man versucht eben hier auf andere Art und Weise Druck aufzubauen. Also da kündigt dann mal ein CSU-Mitglied, ein CSU-Bürgermeister, seine KAB-Mitgliedschaft, nicht wie üblich auf einem neutralen Papier, sondern auf dem Papier der Gemeindeverwaltung, bittet eben dann auch um Rücksprache, warum er jetzt kündigt. Es gibt CSU-Mitglieder, die parallel zu unserer Unterschriftensammlung gegen die Freihandelsabkommen dann drohen damit, dass sie Unterschriftensammlungen machen, also auch nur wieder KAB intern damit drohen, dass man eben hier eine Unterschriftensammlung macht, damit der Forster eben seinen Posten räumen muss. Und allein die Drohung reicht dann schon aus, dass man eben sagt, Herr Forster, Sie machen jetzt bitte gar nichts mehr, also Sie reden auch nicht mehr mit der Presse, sondern gingen jetzt einfach mal auf Tauchstation. Also das läuft so läuft es bei uns in Bayern mit der Regierungspartei. Also da wird im Hintergrund getuschelt, da wird im Hintergrund versucht, Einfluss zu nehmen und das können die ganz gut. Ja.
Da wären wir jetzt schon bei der Bewertung und Auslegung dieser Sachen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen chronologisch einsteigen,
ja,
wie das abgelaufen ist. Wann gab es den nächsten größeren Zoff? Stichwort Erdlinge.
Ja, also wenn wir chronologisch in der richtigen Reihenfolge bleiben, dann war das der nächste größere Zoff eine Veranstaltung mit der AfD. Also die AfD war ja im Frühjahr letzten Jahres bei zwei Landtagswahlen relativ erfolgreich. In einem Landtag sind sie mit fast 25% eingezogen, was uns dann von Seiten der KAB dazu veranlasst hat, dass wir gesagt haben, okay, in Bayern ist die AfD eine Phantompartei. Es gibt hier bei uns im Landkreis zwar einen Kreisverband, der sich irgendwo gegründet haben soll, aber wir möchten mal wissen, warum sich diese Leute hier bei uns aus der Region für Politik plötzlich interessieren und warum die sich gerade bei der AfD zu Hause fühlen, was eben die anderen Parteien vielleicht falsch gemacht haben. Der Auftrag war dann eben vom Kreisverband, dass sich die AfD zu unserem nächsten Treffen einlade.
Du hast den Landesvorsitzenden von Bayern eingeladen.
Ne? Nein, ich habe den Kreisverband Erding eingeladen. Also habe das dann auch öffentlich gemacht. Also wir haben das dann auch nach außen kommuniziert, also sprich auch den Zeitungen Bescheid gesagt, dass wir uns auf Kreisverbandsebene eben begegnen wollen, wissen wollen, warum die AfD eben hier im Landkreis Erding überhaupt Fuß fassen kann. Und und das ist dann eben auch so von der Presse kommuniziert worden. Also es ist die Ankündigung erschienen, dass wir das eben machen wollen. Kurzum hat sich dann der Kreisvorsitzende der AfD bei mir gemeldet, per Mail und hat gemeint, also er möchte das eben nicht, weil wenn man in Deutschland offen seine Meinung sagt, dann wird man letztendlich schon an die Wand gestellt. Und ja, ist ein bisschen medienscheu rübergekommen, diese Mail bei mir. Und ich habe dann eben auch diese Information wieder an die Presse gegeben. Also AfD sagt Treffen mit der KAB ab. Und es war noch ein bisschen Vorlauf, also es war noch gut halbes Monat hin. Und ich habe, für mich war das, oder für uns war das Thema AfD dann damit abgehakt. Und kurz 3 Tage vor der Veranstaltung ruft mich eben die Redaktion der Süddeutschen Zeitung an und fragt noch, was eben daraus geworden ist. Dann habe ich dem Redakteur erwidert, dass er, oder eben gesagt, dass wir das hier mitgeteilt haben, dass das nicht stattfindet. Und er hat gemeint, ja, wenn es was Neues gäbe, ob er mich dann nochmal anrufen dürfte. Es dauerte 5 Minuten und es ruft mich der Landesvorsitzende der AfD in Bayern an. Dann sage ich zum Herrn Bistran, Herr Bistran, wie kommen Sie denn jetzt darauf, dass Sie bei mir anrufen? Sagt er, ja, die Süddeutsche hatten informiert, dass hier wohl eine Information vom Kreisverband nicht bei ihm angekommen sei. Ob es uns denn was ausmachen würde, wenn er auch kommt? Oder wenn er kommen würde? Und dann habe ich erstmal mit dem Kreisvorsitzenden Rücksprache gehalten, ob denn das in Ordnung wäre. Der Kreisvorsitzende hat gemeint, also
der AfD-Kreisvorsitzende.
Nein, der KAB-Kreisvorsitzende. Der Kreisvorsitzende ist ja praktisch der Chef vom Landkreis und ich bin im Endeffekt der Dienstleister. Also sprich der ein Stück weit die Arbeit abnimmt und im Hintergrund organisiert. Er hat gesagt, wir haben in der Einladung ja geschrieben, also wenn der Herr Gauland oder die Frau Petri kommen möchte, dann auch gerne. Und so sind wir natürlich dann auch mit dem bayerischen Landesvorsitzenden zufrieden. Also bis zu dem Zeitpunkt hat es von diesem Peter Bistran nicht wirklich was gegeben. Also der war schon während der Lucke AfD in diesem Landesvorstand und er ist dann auch der Einzige in dem bayerischen Landesvorstand geblieben, nachdem der Lucke aus der Partei gedrängt wurde oder die Partei verlassen hat. Und eigentlich ein unbeschriebenes Blatt. Das Einzige, was man wusste, er war früher mal bei der FDP. Und ansonsten war der genauso Phantompartei oder Phantom wie die ganze AfD in Bayern.
Jetzt zu der Veranstaltung selber müssen wir eigentlich gar nicht viel sagen. Interessant ist wohl, dass diese Veranstaltung recht unterschiedliche Medienechos hervorgerufen hat.
Ja gut, also die SZ, die uns diesen Abend ja vermittelt hat, die hat am Abend selber dann gefehlt. Also da war kein Vertreter der Süddeutschen Zeitung da. Der Münchner Merkur hat einen Redakteur geschickt, der hat einen ziemlich neutralen Bericht darüber geschrieben. Also hat auch in seinem Bericht erwähnt, dass die AfD oder dass der Herr Bistran auf viele Fragen der KAB eben keine Antwort parat hatte. Für einen Landesvorsitzenden ist das keine so gute Note. Wir haben dann selber nur eine Pressemitteilung verfasst. Also so wie wir halt diese Veranstaltung von Seiten der KAB bewertet haben. Unsere Pressemitteilung wurde dann auch noch in anderen Medien veröffentlicht, auch zum Beispiel in der Mitgliederzeitung der KAB, wobei sie unser Redakteur auch noch die Mühe gemacht hat und ein bisschen nach dem Peter Bistron nachrecherchiert hat. Also der hat jetzt nicht eins zu eins übernommen, was wir geliefert haben, sondern hat sich da wirklich auch nochmal die Mühe gemacht. Dieser Artikel war auf Seite 4 der KAB Impuls mit der Überschrift KAB entzaubert AfD-Politik, was ja de facto auch so war.
Also die KAB-eigene
Zeitung,
Gewerkschaftszeitung sozusagen.
Richtig, genau. Und von dem her war das durchaus positiv, also die Berichterstattung über die Veranstaltung, so wie ich und wir es von der KAB gesehen haben, war ganz in unserem Sinne. Der Herr Bistron von der AfD war nicht ganz so begeistert davon. Der hat sich dann wenige Tage nachdem halt die ganzen Veröffentlichungen draußen waren, nochmal bei mir gemeldet und hat gemeint, Herr Forster, also wir waren uns ja in vielen Punkten eben nicht einig. Aber bei allen Differenzen gab es ja auch Gemeinsamkeiten und wenn man einen Bericht über eine Veranstaltung schreibt, wo eben jemand dabei war, den man letztendlich ja ein Stück weit eingeladen hat, dann versucht man schon, das ein bisschen neutraler zu machen, als das jetzt vielleicht bei uns veröffentlicht wurde. Sage ich, ja, Herr Bistron, die Dinge sind jetzt so, wie sie sind. Es steht so in der Zeitung drin, es steht Ihnen frei, hier einen Leserbrief zu schreiben, hier einen eigenen Artikel zu verfassen. Und dann hat er gemeint, ja, das würde er auch ganz gerne tun, also Leserbrief an die Zeitungen als Landesvorsitzender, das ist jetzt nicht so die richtige Ebene, aber er würde gerne auf seiner AfD-Seite was veröffentlichen dazu und ob er da eben auch das als Grundlage nehmen kann, was wir hier geschrieben haben und ob er mal einen Vorschlag machen dürfte, dem ich auch zustimmen kann. Dann hat er mir den Vorschlag geschickt, den er da so vorbereitet oder den er dann eben geschrieben hat, und ist, zu meiner Überraschung ist er in wesentlichen Punkten bei diesen unterschiedlichen Positionen geblieben. Also, dass wir uns wirklich in vielen Bereichen nicht einig waren, dass es allerdings große Schnittmengen bei der Ablehnung von TTIP und für mehr Demokratie, also Volksentscheid auf Bundesebene, gegeben hätte. Große Schnittmengen ist für mich ein mathematischer Begriff. Ja, es gibt Schnittmengen, deswegen bin ich aber kein Anhänger der AfD oder sonst was. Und für mich war das dann in Ordnung, habe ich gesagt, das können wir uns gern so veröffentlichen. Und dann wollte er halt nur, dass das auf so einer Online-Plattform auch berichtigt wird, wo eben dieser einseitige, aus seiner Sicht einseitige KAB-Bericht erschienen ist. Und dem bin ich dann nachgekommen, weil, wie gesagt, er ist sie warnt, oder sie sind ja immer nur gegen TTIP, vielleicht aus anderen Gründen wie die KAB. Sie sind für mehr Demokratie, diese Schnittmengen gibt es. Und das kann man dann auch durchaus, ja, nur weil der Peter Bistran oder die AfD jetzt hat das Evangelium zitiert, muss ich nicht sagen, jetzt müssen wir das Evangelium umschreiben. Also das ist ja Unsinn.
Wo war jetzt der Ärger an der Sache mit den Medien?
Hier gab es auch noch keinen Ärger.
Aber mit es gab noch einen zweiten Zeitungsbericht, der, nee, nicht?
Also die AfD-Veranstaltung war im April. Das Ding war dann auch wieder abgeschlossen. Es kam im Mai dann die nächste sogenannte kritische Veranstaltung. Das war die von dir schon angesprochene Veranstaltung mit dem Daniele Ganser. Es war im Vorfeld so, dass der Markus Fiedler, ein Freiberuf oder er, wie soll man sagen, also er macht halt in seiner Freizeit recherchiert er und macht daraus Filme. Und er hat einen Film produziert mit dem Titel Die dunkle Seite der Wikipedia.
Zensur.
Der Zensurfilm ist der zweite Film von ihm. Der erste Film ist Die dunkle Seite der Wikipedia. Mhm. Und ich habe mir den angesehen und habe mir gedacht, sowas könnte man eigentlich im Rahmen der Bildungsarbeit bringen, weil ja, es geht hier darum, wie Sachverhalte einfach anders dargestellt werden. Und es gehört halt auch zu unserem Bildungsauftrag, dass man die Welt versteht, indem dass man sich halt auch unterschiedliche Sachen anschaut und anhört. Mhm. Und der Film Die dunkle Seite der Wikipedia deckt eben auf, wie hier ein Historiker, in dem Fall der Daniele Ganser, auf der Plattform Wikipedia verunglimpft wird als Verschwörungstheoretiker. Und ja, und der Herr Fiedler geht da mit viel Fleiß ran, also ziemlich wissenschaftlich, also belegt dann alles mit Quellen. Also geht wirklich tief rein in die Materie und hat da wirklich einen tollen Dokumentarfilm gemacht. Also völlig emotionslos, sachlich die Dinge da eben aufgetischt. Und mir hat der Film total gut gefallen. Habe mich dann eben auf die Suche gemacht, wer hat die Rechte. Habe mich deswegen an die KenFM-Redaktion gewandt, weil er hier eben erst veröffentlicht wurde. Bin über diesen Weg zu dem Herrn Fiedler gekommen. Der Herr Fiedler hat sich dann total gefreut, dass sein Film dann plötzlich auf der großen Kinoleinwand laufen soll, und hat heute angeboten, sein Wunsch war, dass er zu so einer Filmverführung mal kommt. Und ja, und weil der Daniele Ganser ohnehin Vorträge in Bayern zu dem Zeitpunkt oder in diesem Zeitfenster gehabt hat, war dann seine Idee, dass wir den Daniele Ganser zu so einer Filmverführung vielleicht gewinnen können. Dann würden beide eben dieses obligatorische Filmgespräch, das eben bei uns in unserer Bildungsarbeit immer mit dabei ist, also immer dann, wenn wir einen Film zeigen, dann lassen wir die Leute nicht einfach nach Hause gehen, sondern reden dann über das, was gezeigt wurde. Es darf jeder hier seine Meinung dazu sagen, und ich moderiere das in der Regel, und dafür hat sie eben der Herr Fiedler angeboten, und das hat sie dann eben auch hätte sich verbinden lassen mit dem Daniele Ganser. Ich habe das dann mit dem Bildungsträger für die Erwachsenenbildung in Freising, mit dem Kardinal-Döpfner-Haus, abgestimmt. Also die waren da auch gleich dabei. Also ich habe auch darauf hingewiesen, dass diese Kritik über den Daniele Ganser ja Thema des Films ist, also dass er eben auch hier nicht nur positives Medienecho hat. Und da waren wir uns aber dann einig, dass ein bisschen Kritik durchaus okay ist. Man muss ja nicht immer die vorher angesprochene Echokammer nutzen, um sich nur immer selbst zu bestätigen. Ja, wir haben ganz normal die Bewerbung gestartet, also über Facebook, also soziale Medien, über Presseinfo an die Zeitungen, über Plakataktionen. Also sprich, wir haben in Freising auch plakatiert. Und ja, wie die Werbung so anläuft, kommt plötzlich Kritik aus einer Ecke, die vorher so im Großraum Freising nicht wahrgenommen habe. Es gibt da, man kann nicht sagen, es ist eine Antifa-Gruppe. Also die Gruppe nennt sich Erdlinge.
In Anlehnung an den Ortsnamen von Erding.
Ja, nein, nicht an den Ortsnamen Erding, sondern eher an, wir sind alle gleich. Also sie nennen sich nicht Antideutsche, sie nennen sich nicht Antifa, sie nennen sich Erdlinge, weil der Name wahrscheinlich ja weniger politisch einzuordnen ist.
Aber die sitzen schon in Erding, oder?
Die sitzen hauptsächlich in Moosburg. Also wo die genau sitzen, weiß ich nicht. Also ich habe mehrfach versucht, da mit den Erdlingen ins Gespräch zu kommen. Also das wurde, ja, es wurde abgelehnt, weil man eben mit mir nicht reden muss. Man kann bewerten, was ich mache, anhand von Referenten, die ich einlade. Und weitere Auseinandersetzung, inhaltliche Auseinandersetzung braucht es da nicht.
Also da erschien ja dann im Internet ein größerer Schmähtext über diese Veranstaltung, über Daniele Ganser, wie man denn so einen Verschwörungstheoretiker einladen könnte. Und sicher sei der irgendwie rechts, weil der hätte auch schon dem Ken Jebsen ein Interview gegeben oder so. Also so habe ich das in Erinnerung, ne?
Genau,
es ist ein Schuss aus dem Hinterhalt, ohne dass es vorher eine Kommunikation mit denen gegeben hätte.
Also es gibt, ähnlich wie Wikipedia, gibt es eben also ein Psiram-Netzwerk im Internet. Das wirkt erstmal wie eine Enzyklopädie.
Das ist diese illegale Webseite, die kein Impressum hat, muss man dazu sagen, für unsere Zuschauer, wo auch nur Wieso TV vertreten ist. Und wenn wir also die Möglichkeit hätten, dagegen juristisch vorzugehen, wenn wir wüssten, wer dahinter steckt, würden wir auch dagegen juristisch vorgehen. Wir können es aber nicht, weil das eine illegal betriebene Webseite ist, ohne Impressum und mit einem Server, der sich wahrscheinlich außerhalb von Deutschland befindet.
Genau, also hier gibt es Materialsammlungen über Menschen, die nicht in das Denkmuster oder in den Denkrahmen dieser Antifa-Gruppierung, also der Erdlinge, passt. Unter anderem eben der Daniele Ganser. Und dieser Psiram-Link mit den ganzen Aktivitäten des Herrn Ganser, die so im Laufe der Jahre von denen eben zusammengesammelt wurden, also dieser Beitrag oder dieser Link wurde dann eben verschickt, erstmal an alle möglichen Organisationen, also kirchenintern, an das Kardinal-Döpfner-Haus, an die Bundes-KHB. Und ich habe das vorher auch nicht gewusst, dass es eben Psiram gibt, dass der Herr Ganser hier einen Eintrag hat. Mir war bekannt, dass der Herr Ganser im April letzten Jahres auch von so einer hochbegabten Vereinigung in Deutschland, von der Mensa, als ausgezeichnet wurde eben für seine Art der Wissensvermittlung mit dem IQ-Preis für Deutschland. Und ich habe heute einige seiner Videos gesehen, habe zwei seiner Bücher zu Hause gehabt und habe nicht feststellen können, dass da großartig Verschwörungstheorien verbreitet werden. Also auch die Position, die er zum Beispiel zum Thema 11. September einnimmt. Also er beschränkt sie in seiner Kritik ja hauptsächlich auf WTC7. Da finde ich jetzt auch nicht großartig eine Verschwörung dahinter. Also er nimmt sie ja der beiden Türme nicht wirklich an, sondern beschränkt sie eben auf das dritte Gebäude, das angeblich aufgrund eines Brandes eingestürzt sein soll. Und da muss ich sagen, das, was er hier liefert dazu, das ist auch wieder wissenschaftlich fundiert. Das ist nicht nur seine Meinung, sondern er hat eben Meinungen zusammengetragen, die es dazu gibt.
Und es ist ja auch im Prinzip im Grunde eine ganz nüchterne Feststellung, wenn er sagt, dass es in den USA eine Organisation, Engineers and Architects for 9/11 Truth, gibt, die sich, also die über 1000 oder 2000.
Ja, über 2000 Architekten, die.
Architekten und Ingenieure, ne, die das also, die nicht an die offizielle Version glauben. Das an sich ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern diese Truppe gibt es ja wirklich in den USA.
Genau, und wie gesagt, Thema 9/11 war jetzt auch nicht wirklich auf unseren Veranstaltungen jemals gesetzt. Also das sind halt immer, also wir haben Veranstaltungen gemacht, wo wir eben, also ab 9/11, also ab dem Krieg gegen den Terror, uns angesehen haben, wie dieser Terroranschlag die Welt verändert hat. Wir haben uns noch nicht mal dieser 9/11-Thematik an sich gewidmet, sondern eher so immer drauf geschaut, wie hat sich denn die Welt seit dem 11. September 2001 verändert. Das stand nie im Bildungsprogramm, also das kann jetzt auch nicht als Kritik herhalten, weil es einfach nie dieses alles entscheidende Thema bei unseren Veranstaltungen war, sondern eher dann, wie ist der Krieg gegen den Terror zu bewerten. Und ja, und auch bei dieser Veranstaltung, die wir mit dem Daniele Ganser in Freising veranstaltet hätten, wäre 9/11 jetzt nicht im Fokus gewesen. Also wir haben vorher nicht abgesprochen, dass er das Thema nicht anspricht, aber es wäre eben hier in erster Linie um diese Darstellung auf Wikipedia von ihm gegangen und wie er denn das dann auch bewertet, also wie er den Film bewertet und wie er das eben mit seiner Person bewertet. Und das andere, was der Daniele Ganser eben die Jahre zuvor, bevor er eben in diese 9/11-Thematik eingestiegen ist, gemacht hat, also er hat sich ja mit Geheimarmeen in Europa beschäftigt.
Er hat auch darüber promoviert auch, ne?
Ja, und vor allem er wurde dann auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als Experte für diese Thematik herangezogen und auch sein zweites Buch Europa im Erdölrausch. Also das ist eine nüchterne Analyse, wie abhängig dass wir vom Erdöl sind, wie schwierig uns der Umstieg fallen würde oder in welches Chaos wir stürzen würden, wenn es das eben nicht mehr geben würde oder nicht mehr in der Art zur Verfügung stehen würde. Also von dem her war das war das einfach nichts, wo man eben hier sagen kann, der Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Der Herr Ganser ist meines Wissens Universitätsprofessor an der Universität in St. Gallen. Und wenn er so ein übler Verschwörer wäre, dann würde wahrscheinlich auch die Universitätsleitung Abstand von ihm nehmen oder würde da das Kultusministerium in der Schweiz sagen? Also,
er ist Dozent, Professor ist er nicht geworden.
Das okay, ja gut. Na, das,
und er hat ein eigenes Friedensforschungsinstitut, das er betreibt. Das wie haben denn jetzt nun die Erdlinge auf die Ankündigung der Veranstaltung reagiert und welches Medienecho gab es dann darauf wiederum?
Ja gut, also wie gesagt, die Erdlinge waren die diese Informationen, es sind ja immer Sachen, die aus dem Kontext gerissen werden. Also die Erdlinge arbeiten so, die haben ja auch bei mir, im Zusammenhang mit der AfD-Veranstaltung so gearbeitet. Also sie haben dann diese großen Schnittmengen aus einem einseitigen DIN A4-Artikel genommen und hat mir und der KAB große Schnittmengen mit der AfD attestiert und alles andere wurde ausgeblendet. Und ähnlich werden Einträge im Psi-Raum gestaltet. Also man nimmt
alles, was
Wortfetzen raus und stellt es in einen ganz anderen Zusammenhang. Und dieser Psi-Raum-Link und eben auch die Reaktionen darauf, also der Bundesvorsitzende der KAB hat sich dann auch gemeldet, ja, was dieser Herr Ganser denn für eine skurrile Person ist. Und ja, und dann wurde mir heute auch noch mitgeteilt aus dem Umfeld, dass eine Demonstration geplant ist auf dem Domberg. Und wenn man eben sich anschaut, wie viele Veranstaltungen ich im Jahr mache, das sind so, oder gemacht habe, das waren so um die 100, da muss ich dann nicht unbedingt auf Biegen und Brechen auf dem Domberg dann irgendwelche Chaoten haben, die dann die Wände besprühen oder sonst was machen. Also da Ja, also der Druck, den die Erdlinge aufgebaut haben, den habe ich stattgegeben. Also sprich, ich habe dann gesagt, okay, dann sage ich das Ganze ab. Also ich habe dann aus freien Stücken, ohne Druck jetzt von Seiten der KAB oder ohne Druck vom Mitveranstalter Kardinal Döpfnerhaus, mich eben mit der Katrin Steger-Bordon, die eben das mit mir geplant hat, verabredet, dass wir das absagen.
Hat da auch die Zeitung berichtet zu dem Zeitpunkt?
Ja, die Zeitung ist dann natürlich darauf aufgesprungen, wie bekannt wurde, dass die Veranstaltung abgesagt ist. Hat also Veranstaltungen, die stattfinden, über die man im Vorfeld berichtet, wo man dann selber nicht hingeht. Das ist das eine. Und was noch viel wichtiger ist für die Presse, wenn eine Veranstaltung abgesagt wird, dann muss man natürlich auch was machen. Also es gab dann einen ganz großen Artikel im Münchner Merkur, geschrieben von dem vorher erwähnten Andreas Beschorner, der letztendlich diese Kritik des, über den Daniele Ganser wunderbar in einem Artikel verarbeitet hat. Also alles, was im Psiram stand, stand dann eben auch im Zeitungsartikel vom Münchner Merkur. Und ja, und die Süddeutsche Zeitung und auch die Münchner Abendzeitung haben ähnliche Kritikpunkte an dem Daniele Ganser gefunden. Das wurde dann eben auch nochmal zusammengefasst vom Herrn Fiedler in einem separaten Filmbeitrag beim zweiten Film.
Also da muss ich jetzt mal als Journalist sagen, meine Journalismusprofessorin, Frau Professor Goderbauer-Marschner, hieß die.
Die Frau Goderbauer-Marschner, die ist mittlerweile leider gestorben.
Also
die,
wirklich?
Ja, die ist Bürgermeisterkandidatin in Landshut gewesen. Und ist vor eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr an Krebs gestorben, ja.
Unfassbar, ja, tatsächlich. Ja, die war ja aus der Ecke. Ja, was man nicht alles erfährt in so einer Sendung. Bin ich gleich schockiert. Also jedenfalls, die Frau hätte mir so eine journalistische Arbeit um die Ohren gehauen, weil angerufen bei dem Daniele Ganser haben die nicht, ne? Und mal gefragt, was der dazu sagt.
Ja, der Herr Beschorner hat auch bei mir nicht angerufen. Ja, es hat ihm ja gereicht, was er auf der Facebook-Seite der KAB gefunden hat.
Einfach allen beiden verpassen und das hat dann gereicht für den Zeitungsartikel.
Ja gut, also für mich war die Sache dann aber auch nicht so gravierend, weil ich habe in einem Leserbrief das dann auch nochmal sauber darstellen können. Der wurde ja auch ungekürzt veröffentlicht. Somit, also ich hätte jetzt da nicht nachtarockt. Also für mich war das damit erledigt. So fair war das Freisinger Tagblatt, also die Lokalausgabe von Münchner Merkur, dass die das dann auch nochmal neutral aus meiner Sicht dann berichtigt haben.
Wie ging es dann weiter? Dann gab es noch eine Veranstaltung mit Rainer Rotfuß.
Ja gut, es gab erst nur die Filmvorführungen von Rammstein.
Ah ja, richtig.
Rammstein, das letzte Gefecht. Also auch das haben wir im Rahmen des KAB Bildungsprogramms gezeigt.
Und ich war ja da
damals,
zwei Tage.
Genau, du warst im Kino in Waldkraiburg dabei und im Kino in Taufkirchen. Die Lokalausgabe von Münchner Merkur in Erding hat das ja sehr positiv dann aufgenommen. Also da gab es ja einen wunderbaren Nachbericht, wo man letztendlich auch die Krieger- und Soldatenvereine ja nochmal dafür auch gewinnen wollten, dass sie bei der Friedensbewegung oder bei Friedensaktionen eben mitmachen, weil es ist, ich weiß nicht, ob das im ganzen Bundesgebiet so ist, aber in Bayern gibt es eben noch ganz, ganz viele so Krieger- und Soldatenkameradschaften, die auch schon alle ziemlich in die Jahre gekommen sind. Und die wollte man eigentlich mit diesem Film auch reaktivieren, weil vom deutschen Boden geht über Rammstein immer nur Krieg oder wird Krieg geführt. Und das ist wie mir ein ganz großes Anliegen gewesen, dass wir heute halt hier die Leute sensibilisieren. Und das hat auch mit einer wunderbaren Nachberichterstattung
zumindest. Sehr netter Artikel, ja.
Genau, also das hat wunderbar funktioniert. Und ja, aber auch dieser Film wurde dann im Rahmen der Kritiksammlung dann nochmal aufgeführt, weil er eben aus dem Hause Nuoviso stammt. Und ja, und im Oktober stand dann eine größere Veranstaltung mit dem Peter Gauweiler und mit dem Willi Wimmer an. Beide Herren waren 2003 noch auf Einladung, nein, nicht auf, also mit bischöflichen Segen im Irak. Also damals war Papst Benedikt noch Bischof von München und Freising.
Das sind ja und auch zwei Unionspolitiker, ne?
Das sind zwei
Gauweiler,
Unionspolitiker.
CSU,
genau.
Willi Wimmer, CDU, ehemaliger Staatssekretär auch.
Genau, und wir haben eben Also die Idee, die ich eigentlich mit Peter Garweiler und mit Willy Wimmer verknüpft habe, weil ja immer nur dieses Freihandelsabkommen in der Luft hing, dass er erst durch Trump dann beerdigt wurde im November oder Dezember. Und zu dem Zeitpunkt war das eben noch nicht abzusehen, dass das TTIP dann wegen Druck auf, also wegen Trump scheitern würde, sondern es war eher so, dass die Europäer vielleicht noch sich aufraffen und eben hier dieses Verhandlungsmandat oder umschreiben, beziehungsweise eben diese Verhandlungen also auf Eis legen. Und die Idee war eben, dass man, wie eben auch schon mit dieser vorher angesprochenen TTIP-Veranstaltung mit dem CSU-Heimatabgeordneten, dass man einfach die CSU-Wähler oder das CSU-Klientel noch mehr auf unsere Seite holt. Und dafür war Willy Wimmer und Peter Gauweiler, die ja beide auch dieses TTIP ablehnen, genau die richtigen. Also der Themenabend umfasste eben das Freihandelsabkommen, die Flüchtlingsproblematik, die Russland-Geschichte und eben auch den Türkei-Deal, den die Merkel eben geschlossen hat, damit die Flüchtlinge aus Syrien sich nicht mehr über die Balkanroute zu uns bewegen können.
Wie war das Medienecho darauf?
Ja, wie war das Medienecho? Diese Veranstaltung wurde medial überhaupt nicht aufgegriffen. Also weder ein Münchner Merkur noch eine Süddeutsche Zeitung interessierten sich für eine Veranstaltung, wo eben der ehemalige OSZE-Vizepräsident Willy Wimmer noch der CSU-Querdenker Peter Gauweiler auf einer Bühne sind. Also wir haben das Ganze ja nur ergänzt mit dem Günter Tschiga, der ist Vorsitzender der größten bayerischen Genossenschaftsbank gewesen und hat in der Firma eben die Gemeinwohlbilanz eingeführt. Also wir wollten neben dieser politischen Geschichte eben auch Alternativen aufzeigen, wie man denn Wirtschaft da anders gestalten kann, also menschengerechter, sozialer, ökologischer. Und wie man eben auch Politik anders gestalten kann, das hat die Petra Plininger übernommen, die ist bei der KAB Bildungsreferentin für den Landkreis Mühldorf. Und die hat eben diese Bürgerdirektkandidaten vorgestellt, wo sie sich engagiert hat, wo eben dann parteiunabhängige, von Bürgern nominierte Menschen für den Bundestag kandidieren und dann hier nicht parteipolitisch abstimmen, sondern so wie es eigentlich immer sein sollte, dem Gewissen nach letztendlich ihre Stimme erheben. Das war der Rahmen. Der Titel, den wir damals gewählt hatten, wurde dann ein halbes Jahr später vom Diözesanrat für die Diözesanratsvollversammlung auch übernommen. Also ganz spannende Geschichte. Der Diözesanrat ist so das oberste Gremium der Laien. Und auch die haben dann das Thema Europa aufgegriffen, genau wie wir. Und von dem her sind wir völlig auf Kurs gelegen, sondern waren einfach nur wieder unserer Zeit voraus. Das Problematische an der Veranstaltung war wahrscheinlich der Moderator. Der Kontakt über den Willy Wimmer, der wurde mir eben von der KenFM-Redaktion vermittelt. Also von dem hatte ich die Kontaktdaten zu dem Willy Wimmer. Der war gerade auf Vorstellung Vorstellungstour für sein Buch und hat ähnliche Vorträge in vielen anderen Städten in Deutschland gehalten, teilweise eben auch von der katholischen Erwachsenenbildung veranstaltet. Also da sind wir auch wieder völlig in einem Umfeld, das woanders auch gemacht wird. Also genauso ist es ja mit dem Ken Jebsen. Also der Ken Jebsen hat ja auch an der Evangelischen Akademie in Aachen Veranstaltung gehabt. Also da waren wir jetzt auch nicht die Ersten, aus dem kirchlichen Umfeld, die den Ken Jebsen mal für eine Veranstaltung eingeladen hätten. Also ich habe mir nichts dabei gedacht und medial war das einfach nicht wichtig und ja, und es ging einfach weiter. Und es eskalierte dann, also im Internet ging es natürlich auch bei dieser Veranstaltung, die der Ken hier moderierte, wieder hoch her, weil eben hier auch der Ken Jebsen wieder so einen Psiram-Eintrag hat. Auch hier wurde das wieder überall hin verschickt. Aber nachdem er dann eben schon mehrmals mit diesen Erdlingen zu tun hatte und eben festgestellt hat, die sind ja nur im Internet aktiv, haben wir eben diese Veranstaltung dann auch durchgezogen. und es gab daraufhin keine großartigen Reaktionen. Nur von der SPD in Freising dann eben.
Was hat denn die SPD auf einmal dazu zu melden gehabt?
Ja, also diese Personalsituation oder dieses Konstrukt, das ich vorher ja schon angedeutet habe mit Schwiegersohn und Diözesanvorsitzender. Das Kuriose ist, der Diözesanvorsitzende der KAB, der ist jetzt nicht bei der CSU, sondern bei der SPD.
Ah ja, daher weht der Wind.
Also der ist SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag von Freising, Entschuldigung. Der war 18 Jahre Oberbürgermeister von Freising. Der hat, ja, wie mir eben ganz viele alte KABler immer wieder gesagt haben oder deren Empfinden, ich kann das nicht beurteilen, also der hat immer wieder, da ist immer wieder das Gerücht oder die Vermutung geäußert worden, dass der Herr Thalhammer, so heißt er, würde zusammenfassen, ich weiß nicht, habe ich das schon gesagt, auf alle Fälle dieser Dieter Thalhammer, der muss wohl auch schon die KAB dafür genutzt haben, dass er überhaupt Oberbürgermeister werden kann. Also die Stadt Freising ist eine der wenigen roten Bürgermeisterstädte in Bayern, da wo einfach über Jahrzehnte, also auch schon vor der Ära Thalhammer, die SPD den Bürgermeister gestellt hat und wo er eben aus meiner Sicht aus reinem Kalkül eben dann bei der SPD angeheuert hat, um eben hier mal in diese Fußstapfen zu treten. Und was kann man machen, damit man eben aus dem CSU-Lager Stimmen zieht? Man engagiert sie bei der KAB. Also er war auch schon vor seiner Bürgermeistertätigkeit ein halbes Jahr Diözesanvorsitzender der KAB. Das Amt musste er dann aus zeitlichen Gründen, wie er immer betont, aufgeben, weil er ja dann zu 100% Oberbürgermeister von Freising war für 18 Jahre. Und dann hat er anscheinend gemeint, er muss aus Dankbarkeit nach seiner Ära als Bürgermeister nochmal Diözesanvorsitzender bei der KAB werden. Mhm. Also wie gesagt, der ist bei der SPD. Die SPD-Fraktion hat sie nach einer Kreistagssitzung im Oktober dann noch zu einer Fraktionssitzung getroffen. In dieser Fraktionssitzung war einer der letzten Punkte dann auch der Rainer Forster, weil der eben hier so kritische Veranstaltungen macht und Teile der SPD-Fraktion sich das so nicht mehr länger gefallen lassen wollen. Konsequenz war dann, dass vereinbart wurde, dass die einen Brief an den Landesvorstand schreiben, also die SPD-Fraktion in Freising schreibt keinen Brief, der an den Herrn Thalhammer gerichtet ist. Es war ja Personalunion, also sprich, man schreibt es an den Landesvorstand, man schreibt es ans Ordinariat und wenn dann eben hier wieder die Rückmeldung kommt, aus dem Ordinariat, aus dem KAB-Landesvorstand, was macht denn der Herr Forster da? Dann kann der Herr Thalhammer wieder mit weißer Weste agieren und sagen, Herr Forster, was machen Sie da schon wieder?
Das hat ja dann dieser Zwischenschritt, ja, als dann dieses Ordinariat gefragt hat, Herr Forster, was machen Sie denn da? Oder als du dich dann erklären musstest, das war ja dann der Aufhänger für den einen Zeitungsartikel.
Ja gut, also der Brief ist einen Tag nach der Veranstaltung mit dem Ken Jebsen an den Landesverband geschickt worden. Auf dem Programm stand dann noch die von dir vorher angesprochene Veranstaltung mit dem Rainer Rotfuß, also schon wieder so ein Verschwörungstheoretiker, vermeintlicher Verschwörungstheoretiker. Ja, ja. So wurde er zumindest von der Süddeutschen Zeitung dann auch betitelt.
Ja. Promovierter Geopolitik-Analyst und Organisator der aktuell noch laufenden Druschbar-Friedensfahrt.
Genau, also wie gesagt, CSU-Bürgermeisterkandidat auch von Lindau. Also kann man jetzt nicht sagen, der wäre jetzt aus einem AfD-Lager, so wie das dann ja die Presse immer pauschal schreibt. Also der Herr Forster lädt Referenten aus einem AfD-Lager ein. Also ich habe nie einen Referenten aus einem AfD-Lager eingeladen. Wir haben einmal ein Streitgespräch mit dem Landesvorsitzenden gehabt und das war es dann auch. Und wie gesagt, also hier war dann letztendlich der Punkt für die SPD in Freising anscheinend erreicht, wo die gesagt haben, jetzt reicht es, aber wir schreiben einen Brief, also für die SPD in Freising, man muss das namentlich dann wieder zuordnen, man kann auch wieder nicht sagen, pauschal die SPD, sondern die Kreisvorsitzende Beate Frommel-Buhl und der Kreisvorsitzende, der Peter Walimont, mit dem ich 2012 noch eine gemeinsame Veranstaltung gemacht habe. Also wir kennen uns, wir sind per Du. Er hat also er ist Lehrer an der Voss in Freising und hat mir eben angeboten, dass wir Praktikanten von der Voss eben bei uns reinschnuppern lassen, weil sie immer Probleme haben, ihre Praktikanten unterzubringen. Also wir haben eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt und dann geht man aber den Weg direkt an die Zeitung oder beziehungsweise direkt an den Landesvorstand, direkt ans Ordinariat und dann eben im letzten Schritt, nachdem eben von beiden Stellen anscheinend nicht die gewünschte Reaktion gekommen ist, geht man dann an die Öffentlichkeit, also die sind dann zum Merkur gegangen, die sind zur Moosburger Zeitung gegangen und die Süddeutsche Zeitung war auch dann natürlich informiert. Also die hat letztendlich, nachdem von Seiten der KAB nicht reagiert wurde, hat eben hier die SPD nochmal den Schritt nach vorn getan und ging damit an die Presse. Ja, und die Presse greift so ein Thema natürlich gerne auf. Man kriegt wieder alles ins Haus geliefert, man muss nicht großartig rausgehen. Man telefoniert dann nur kurz bei der KAB die Verantwortlichen durch, was die dazu sagen. Und schon ist der Zeitungsartikel fertig.
Ja. Es kam dann zu Überschriften wie, ist nicht länger tragbar oder?
Ja genau, also ich sei als Repräsentant nicht tragbar. Ich hätte keine Schonung verdient und das ging dann eben im November, Dezember letzten Jahres über mehrere Wochen, wo regelmäßig eben der aktuelle Stand gerade neu abgefragt wurde, wo man gerade wieder jemanden erreicht hat, der vielleicht auch was dazu sagen kann. Und ja, und so lief das dann sich in der Adventszeit im letzten Jahr schon ziemlich heiß. Und wie gesagt, unser Diözesanvorsitzender war immer bestens informiert. Also zumindest laut Aussage von dem SPD-Kreisvorsitzenden, der das gegenüber der Presse ja kundgetan hat, dass der Herr Thalhammer über diese Schritte informiert sei.
Also um das kurz zu raffen, man hat sozusagen seitens der Presse, zwei verschiedene Zeitungen, dich immer mehr unter Beschuss genommen, bis dann letztlich die Kündigung erfolgte durch die katholische Arbeitnehmerbewegung.
Ja gut, also ganz so ist es nicht. Also wir haben versucht dann, es wurde halt dann letztendlich der Merkur-Titel, der dann auch mal Maulkorb für Diözesansekretär Forster, es wurde eben dann gegenüber der Öffentlichkeit berichtet, wie jetzt eben mein Handlungsspielraum eingeengt wird, also dass ich eben nichts mehr machen darf, wo es nicht wirklich mehrfach abgesegnet ist, also dass ich keine Presse Veröffentlichungen mehr machen kann und dass jeder Referent letztendlich
abgesegnet werden muss, ganz oben.
Genau, also für mich ziemlich niederschmetternd. Also es gab dann eben auch nochmal einen Gesprächstermin, den ich vereinbart habe mit dem Diözesanvorstand und mir bei den Redaktionen von SZ und Merkur, wo ich dann auch im Vorfeld nochmal mit dem Redaktionsleiter vom Freisinger Tagblatt gesprochen habe und zu ihm gesagt habe, also Herr Hohmeier, sind Sie mir nicht besser, also das, was die SPD hier vom Stapel lässt, also dass ich hier ein antidemokratisches Netzwerk aufbaue, dass hier eine Häufung von kritischen Veranstaltungen gibt, das ist ja alles völliger Unsinn. Also wir können Sie sowas einfach abdrucken, ohne dass Sie sich über das nur, dass Sie sich da überhaupt mehr informieren drüber. Also es ist ja so, dass von diesen vielen Veranstaltungen und von dieser Häufung der Veranstaltungen, es sind maximal 4 Veranstaltungen, die hier kritisiert werden, ich mache 100 Veranstaltungen. Sie kriegen ja jedes Monat oder wöchentlich fast von mir eine Pressemitteilung, wo Sie wissen müssten, für was ich denn stehe oder wo wir auch politisch stehen. Es ist ja nichts dabei, was irgendwie Verschwörungstheorie oder rechtsesoterisch oder sonst was wäre.
Was hat er gesagt?
Ja, er hat mir beipflichten müssen und gemeint, es sei jetzt tatsächlich in der Nachbetrachtung so, dass von den ganzen Veranstaltungen, die hier kritisiert werden, ja eigentlich nur für die eine Veranstaltung verantwortlich gewesen wäre, die eben in Eching stattgefunden hat, weil das in sein Verbreitungsgebiet fällt. Und ja,
wenn, welche Veranstaltung war das?
Das war die mit dem Peter Gauweiler und mit dem Willi Wimmer. Mhm. Und wenn solche Größen kommen, dann müsste da tatsächlich jemanden vorbeischicken. Also das hat er dann da eingeräumt. Und ich habe mir gedacht, okay, mit dieser Aussage, da kann ich jetzt dann auch in das Gespräch gut reingehen, weil mittlerweile sind wir uns ja anscheinend doch einig. Und dann gehe ich eben mit meinem Vorstand in dieses Gespräch rein. Der Vorstand hat im Vorfeld, habe ich nur einen Entwurf gemacht für eine gemeinsame Erklärung. Also sprich, wie das weitere Vorgehen zu meiner Arbeit ist, dass man sich eben nicht von draußen reinreden lassen lässt. Diese gemeinsame Erklärung wurde verworfen und mir wurde eben vorm Pressehaus des Münchner Merkurs dann die von der Vorsitzenden geschriebenen Erklärung unter die Nase gehalten. Ich habe das dann auch unterschrieben, weil was möchte man denn machen? Also soll ich jetzt eine Riesenszene vom Pressehaus machen, wenn ich mit denen jetzt dann gleich ins Gespräch gehen soll. Und letztendlich wir dort diese gemeinsame Erklärung abgeben. Also in dieser gemeinsamen Erklärung bedanke ich mich dann nur für diesen loyalen Umgang und den professionellen Umgang von unserem Diözesanvorsitzenden. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, also ich habe mit dem Hubmeier, also mit dem Chefredakteur ja gesprochen, wir kriegen das jetzt schon hin. Und gehe da rein, fange eben an zu reden und der Herr Altoberbürgermeister, Diözesanvorsitzende der KAB, und sonst was noch alles, fährt mir natürlich gleich über den Mund und sagt, er regelt das jetzt. Und einen dementsprechenden Artikel gab es dann auch im Münchner Merkur wieder. Also der Diözesanvorsitzende will nicht mehr kalt erwischt werden. Also kurzum, ich war wieder mal der Depp. Also ich war die ganzen Tage vorher immer der wo als bisschen wirr im Kopf hingestellt wurde, weil er ja gar nicht weiß, wen er sich da überhaupt ins Haus holt, was das für schlimme Menschen sind. Und ja, kurzum, also eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Personen, mit den Veranstaltungen, wie die gelaufen sind, fand nie statt. Es war ein reines Politikum. Der Herr Thalhammer war immer nur darauf bedacht, dass eben Ruhe in der Familie ist, am besten also in der eigenen Familie und natürlich auch innerhalb der KAB. Also man will ja gar nicht so viel Öffentlichkeit. Man will ja gar nicht politisch sein, die sollen eine Kaffeekränzchen organisieren und dann passt es.
Mhm. Kommen wir mal dazu, wie kam es jetzt zur Kündigung?
Ja, letztendlich bin ich, also der Merkur-Artikel hat es ja richtig ausgesagt, Maulkorb für Forster, also letztendlich, wenn ich mir jetzt die nächsten Monate in meinem Büro gesessen hätte und nichts gemacht hätte, dann hätte es keinen Ärger gegeben. Und im Januar ruft mir dann der Ken Jebsen an und sagt, Herr Forster, wir sind ja jetzt eigentlich nach meiner Veranstaltung gegangen. Ich sage, ein riesiges Medienecho hatten wir. Aber inhaltlich hat sich keiner damit auseinandergesetzt, was wir da besprochen haben. Und dann hat er gemeint, ob ich denn bereit wäre dafür, dass wir ein Interview führen. Dann habe ich gesagt, ja, also ich habe mit dem Herrn Gauweiler nochmal über diese Situation gesprochen, die da eben auch passiert ist. Also der Peter Gauweiler ist Jurist. Der Peter Gauweiler hat gemeint, also wenn man eben so angegriffen wird, dann muss man sich nicht juristisch gegen die Erdlinge oder gegen die SPD oder gegen die Presse oder gegen sonst was wehren. Also man verschwendet hier nur Zeit und Energie. Man sollte einfach sein Ding machen. Also sprich, wenn man persönlich angegriffen wird, dann darf man sich ja persönlich wehren. Also sprich, Artikel 5 Grundgesetz oder auch die Menschenwürde.
Meinungsfreiheit.
Auch die Menschenwürde steht hier höher als das Arbeitsrecht. Und wenn Sie Ihren Arbeitgeber nicht verunglimpfen, wenn Sie einfach nur über Ihre Person sprechen, dann können Sie sich auch wehren. Unabhängig davon, ob Sie vorher dafür abgemahnt wurden oder auch nicht. Also auch ein Mann, der bei der KAB angestellt ist, dürfte das tun.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das der Gauweiler sagt, dann kläre ich mit dem Herrn Jebsen ab, dass es ein rein privates Interview ist. Ich habe das dann eingangs mit ihm geklärt, sage ich, Herr Jebsen, wir führen das hier privat, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen schwierig ist zu differenzieren. Für mich ist klar, es ist ein privates Interview, das wir jetzt hier am Telefon machen.
Hast du auch an dem Telefon gesagt, dass es ein dass du das Interview als Privatperson gibst.
Genau, also das ist gleich am Anfang. Also er hat wieder einen erschlagenden Einleitungstext gehabt. Also ich war völlig überrascht. Ich war mir auch gar nicht sicher, ob wir schon im Interview sind. Also er hat eben ja, hier wirklich großartig das Ganze schon mal in der Einleitung zusammengefasst. Und ja, die zweite Frage war eben dann, wir müssen vorab klären. Also die erste Frage war, ob die Einleitung aus meiner Sicht so passt. Dann habe ich gemeint, also man müsste es sich nochmal anhören, damit man das dann wirklich unterschreiben könnte. So, was ich jetzt gehört habe, finde ich es ganz gelungen. Mhm. Und die zweite Frage war halt dann, ob wir heute privat sprechen oder eben hier in meiner Funktion als Diözesansekretär.
Welches Echo gab es jetzt auf dieses KenFM-Interview?
Überhaupt keins. Es wurde totgeschwiegen.
Also war wie kam es zur Kündigung? Wir müssen mal zu dem Punkt kommen.
Wir müssen zum Punkt kommen, ja. Also wie gesagt, ich hab dieses Interview gegeben und es hat sich keiner aufgeregt. Es hat keine Reaktionen gegeben. Ich habe dem Diözesanpräses, also Diakon oder Pfarrer ist dann immer nur der geistliche Ansprechpartner, den habe ich dann gleich informiert, dass hier dieses Interview gemacht wurde, dass ich nichts Negatives über die KAB gesagt habe. Allerdings unter dem Bild, unter meinem Bild, katholische Arbeitnehmerbewegung Bayern steht. Also nicht meine Berufsbezeichnung, sondern katholische Arbeitnehmerbewegung Bayern. Wenn das stört, dann kann ich mit der KenFM-Redaktion nochmal reden, dass die das entfernen. Keine Reaktion. Das war am 17. Januar. Und ja, und im Februar habe ich dann die Information vom Markus Fiedler bekommen, dass eben am 18.02. die Premiere seines neuen Films sei und in dem Zusammenhang mit der abgesagten Ganser-Veranstaltung in Freising hat er halt auch mich nochmal interviewt und mich gefragt, warum ich denn das abgesagt habe. Da habe ich dann ungefähr das Gleiche gesagt wie vorher, also dass eben hier die Kritik ziemlich überraschend kam und ich halt das deswegen abgesagt habe und dass ich heute halt diese Psiram-Links bekommen habe. Das war der Aufhänger und diese eine Minute oder knapp eine Minute kommt auch in diesem Film vor. Ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, er soll es doch bitte rausnehmen. Und er hat gemeint, also Film ist fertig, kann er jetzt nicht mehr so einfach rausschneiden. Aber das sei jetzt auch nicht so relevant. Also daraus kann man mir sicher keinen Strick nicht drehen. Und ob ich denn diesen Film, der ja am Rande der Berlinale in Berlin gezeigt wird, ob ich den eben auch im KAB-Bildungsprogramm wieder einsetzen möchte. Ich sage, ja, warum nicht? Und habe dann eben mir diese Filmvorführung von Zensur für das Cinewood in Waldkraiburg genehmigen lassen. Wurde mir auch genehmigt. Also ich habe die Rückmeldung bekommen, dass dieser Film im Rahmen der KAB-Arbeit gezeigt werden darf, weil Fake News einfach ein wichtiges Thema sind. Ich habe nicht angegeben, dass eben ich hier in dem Film vorkomme. Also das kann man mir vorwerfen. Aber wie gesagt, also dass ich den Film grundsätzlich einsetzen kann, wurde mir für Waldkraiburg bestätigt. Aber eben auch mit der Bitte, dass wir uns jetzt nicht mehr so sehr über Medienkritik oder Fake News unterhalten, sondern wieder mehr auf die KAB-Programmatik schauen. Also dieses eine Mal sei es genehmigt. Also eine zweite oder eine dritte Veranstaltung wäre mir wahrscheinlich nicht genehmigt worden. Was für mich heute entscheidend war, kurz, also am Sonntag vor der Premiere hat der Herr Fiedler halt gemeint, also er würde mir den Film auch auf YouTube zur Verfügung stellen, dann könnte ich den halt auch woanders noch einsetzen, braucht man nicht unbedingt ein Kino. Und dann haben wir gedacht, okay, dann zeige ich den Film halt auch in Freising und in Erding und ja, und lade dann zur Diskussion ein.
Als Privatperson.
Als Privatperson.
Zeigen, ja.
Genau, also es war dann nichts mit der KAB zu tun gehabt. Es ging eine Pressemitteilung von mir privat raus, die alle Zeitungen und alle Anzeigenblätter dann auch veröffentlicht haben, teilweise ungekürzt. Und ja, und nur eben wieder Süddeutsche Zeitung und Münchner Merkur interpretieren in diesen Film wieder rein, dass es sich hier um Fake News und Lügenpresse und ja, und als Mögliche handeln würde.
Es kam dann die Kündigung, die wurde dir persönlich zugestellt zu Hause. Was stand denn drin als Kündigungsgrund?
Ja, wie man auch dem Münchner Merkur entnehmen kann, also der Herr Beschorner hat mir ja 10 Minuten, nachdem ich die Kündigung erhalten habe, auf meinem privaten Handy angerufen und mich gefragt, wie es mir denn jetzt geht.
Also der wusste, der Zeitungsredakteur wusste, dass du gerade gekündigt worden warst.
Der wusste 10 Minuten später schon, dass ich gekündigt wurde. Der wusste auch, oder der hat auch dann weitere 10 Minuten später dann schon den Artikel im Netz stehen gehabt. Also der Münchner Merkur war mal richtig auf Zack. Die waren richtig gut informiert. Also die haben einen richtig engen Draht zur KAB, zumindest der Herr Beschorner zum Herrn Thalhammer gehabt. Und er wollte halt von mir wissen, eben wie auch du, was in der Kündigung steht. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht wirklich rauslesen können, was der Kündigungsgrund sein soll. Es war ein Dreizeiler. Aus wichtigen Grund kündigen wir nach § 626 BGB. Ich habe mir das dann angeschaut, was das wäre. Also da muss man ja schon fast strafrechtlich relevante Sachen machen, damit man eben diesen 626er ziehen kann. Also sprich, ich muss die Kasse mitgenommen haben oder irgendwelche Kollegen irgendwie belästigt haben. Habe ich alles nicht gemacht. Also von dem her fällt man erstmal in ein Riesenloch, wenn man sagt, Entschuldigung, was habe ich denn bitte falsch gemacht? Also ich habe nichts gemacht, was hier verwerflich wäre, was zu so einer Art von Kündigung führen könnte oder berechtigen würde. Also ich bin ja fristlos gekündigt worden, hilfsweise eben außerordentlich, was natürlich auch einen anderen Hintergrund hat. Ich bin MAV-Vorsitzender gewesen bei der KAB, also sowas ähnliches wie Personalratsvorsitzender. Also die müssen einen außerordentlichen Kündigungsgrund finden, damit es überhaupt möglich ist, den Herrn Forster
von seinen Posten... Weil sie regulär nicht kündigen dürfen.
Genau. Wie gesagt, also erstmal war das nicht bekannt. Ich habe dann meine Anwältin beauftragt, doch mal nachzufragen, was der Kündigungsgrund ist. Da ist man dann immer noch im Nebulösen gewesen, auch beim ersten Gütetermin, der war am 26. April. Auch das kann man in der Süddeutschen Zeitung und im Münchner Merkur nachlesen. Die Süddeutsche Zeitung titelte dann Forster scheitert beim Gütetermin. Also wenn man noch nicht mehr weiß, was der Kündigungsgrund ist, dann von Scheitern zu sprechen, ist schon ein bisschen abenteuerlicher Journalismus auch wieder. Aber gut, also Kündigungsgrund wurde mir dann tatsächlich erst am 17.05. präsentiert in schriftlicher Form, eben auf Fristsetzung vom Arbeitsrichter hin. Und dieser Arbeitsrichter oder diese Kündigungsbegründung war dann ziemlich umfangreich. Also man hat halt alles Mögliche angeführt, damit dann doch irgendwas vielleicht greift, das die außerordentliche Kündigung rechtfertigen würde.
Mhm. Am Ende habt ihr euch dann außergerichtlich geeinigt, doch noch? Ja?
Genau, am 21.06. war dann eben Kammertermin. Also da wäre es dann eben...
Ist erst ein paar Wochen her.
Ne? Genau, da wäre es dann eben darum gegangen, dass man jetzt hat, die Kündigungsgründe der KAB und die Stellungnahme dazu von mir dann in der Öffentlichkeit nochmal austrägt. Als Berichterstatter oder Bericht, als Gerichtsschreiberling war natürlich wieder im Gerichtssaal wer? Der Andreas Beschorner vom Münchner Merkur.
Also der das Ganze mit angestoßen hatte eigentlich.
Der letztendlich der Einzige war, der diese Filmvorführung aus seiner Sicht hätte beurteilen können. Ich habe ja die ganzen Kino- oder Filmbesucher ja auch nur namentlich erfasst. Also ich hätte da eine Reihe Zeugen auffahren können, die genau das Gegenteil gesagt hätten, wie der Abend gelaufen sei. Aber dazu ist es eben dann nicht mehr gekommen, weil wir eben gesagt haben, also der Arbeitsrichter hat Richtung Beklagten, also sprich in Richtung KAB, gefragt, was sie denn jetzt dazu zu sagen hätten zu der Stellungnahme, ob sie ein Angebot hätten, wenn wir das vielleicht nur regeln können, ohne dass wir sich hier durch das ganze Papier da durcharbeiten müssen. Die KAB hatte kein Angebot. Sie hätten wieder eben drauf, also auf das Ganze vertagen wollen, beziehungsweise hätten halt wieder diese gemeinsame Erklärung, wo beide Seiten ihr Gesicht wahren können, die sie eben schon beim Gütetermin angeboten haben, das haben sie halt wieder angeboten. Und dann hat der Richter eben in unsere Richtung gefragt, was wir uns vorstellen könnten. Und nachdem ich zu dem Zeitpunkt schon einen neuen Anstellungsvertrag in der Tasche hatte, war klar, dass wir hier das auch nicht unbedingt oder nicht zwingend durchstreiten müssen, weil im Endeffekt, was kann im schlimmsten Fall für die KAB rauskommen? Sie kriegen nicht recht und ich stehe am 22. wieder auf der Matte. Oder das Schlimmste für mich, ich kriege recht, sie müssen keine Abfindung und nichts bezahlen. Ich stehe am 22.06. wieder auf der Matte und sollte aber eigentlich im Juli woanders anfangen. Also von dem her.
Hat sich nicht gelohnt, das weiter durchzustreiten.
War es, ne? war es nicht der Mühe wert, das weiter zu verfolgen. Und ja, und wir haben uns dann eben darauf verständigt, das kann man auch wieder im Münchner Merkur nachlesen, dass die Kündigungsgründe alle fallen gelassen wurden, dass man das Arbeitsverhältnis fristgerecht zum 30.06. dann beendet hat.
Aus betrieblichen Gründen, wie es dann hieß.
Genau, und dass ich eben hier für den Verlust des Arbeitsplatzes eben auch noch mit einer Abfindung.
Kleine Entschädigung.
Genau, und Arbeitszeugnis mit der Gesamtbewertung stets zur vollsten Zufriedenheit ausgestellt bekomme. Der Herr Bischorner, der hat natürlich darüber auch wieder berichtet, weil wenn er sich schon da reinsetzt und schreibt da einen Artikel, ist eh klar. Der hat natürlich einleitend wieder geschrieben, was ich für schrecklicher Mitarbeiter bin, der dann eben auch nur die Dreistigkeit besitzt, seinen Arbeitgeber da vor das Arbeitsgericht zu zerren. Und damit die KAB dann endlich mal Ruhe hat, also so klingt es dann in dem Zeitungsartikel, ist die KAB ja wirklich zu allem bereit, also schluckt wirklich jede Kröte, nur damit da jetzt endlich mal der Deckel drauf kommt. Mhm. Und ja, und ich bin der Meinung, dass ein bisschen mehr Wahrheit dann schon noch an die Öffentlichkeit muss und bin eben ganz dankbar, dass ich das heute bei Nuoviso im Studio machen kann.
Ja, sehr gern. Also dafür sind wir ja da. Ne? Mhm. Ganz kurz noch, wie geht es jetzt weiter mit dir beruflich? Was machst du jetzt gerade?
Also ich bin jetzt ein Geschäftsführer beim Unternehmerverband und kann jetzt halt erstmal ein bisschen im Hintergrund agieren. Was auch ganz interessant war, also man macht es ja erstmal, also ich war ja vorher selbst, also bevor ich bei der KAB war, personalverantwortlich in der Firma, also sprich, wenn Leute eingestellt wurden, dann ist das über meinen Tisch gegangen und ich habe mir ja selber immer im Internet angeschaut, wer kommt denn da in die engere Auswahl, wen kann ich vielleicht schon vorher aussortieren und das war jetzt politisch eher unbedeutend, was ich vorher gemacht habe, wo ich vorher eingestellt habe. Also wenn wir jetzt halt das Gleiche oder wenn jetzt Personaler genauso arbeiten wie ich, dann schauen die erstmal an, was ist der Forster für einer, wer bewirbt sich denn da? Man geht eben dann bei Google Rainer Forster KAB rein und hat als erstes als Repräsentant nicht tragbar. Da denkt man sich schon, ja, also wie kann das beruflich für die weitergehen? Also ich war da wirklich psychisch am Anfang ziemlich im Keller.
Aber dieses Unternehmen, das sich dann eingestellt hat, hat gesagt, aus genau den Gründen, weshalb die anderen dich rausgeschmissen haben, stellen wir dich ein.
Ja gut, also die zweite Frage im Vorstellungsgespräch war in der Tat, Herr Forster, was steht denn da über Sie in der Zeitung? Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt geht's schon wieder los. Genau das, was du eigentlich vermeiden wolltest, über diese Sache zu sprechen, das muss jetzt erstmal anscheinend vorher schon ausgeräumt werden. Hab dann eben angefangen zu erzählen, hab versucht, das möglichst sachlich und neutral zu machen, ohne dass man eben hier den ehemaligen Arbeitgeber in die Pfanne haut. Und ja, ich fange zum Erzählen und nach wenigen Minuten sagt der Vorsitzende von dem Verein, Herr Forster, katholische Verbände kennen wir. Und dann habe ich gemeint, das reicht noch nicht und habe weitererzählt. Und dann hat auch ein Mitglied aus dem Vorstand dann gesagt, Herr Forster, wir stellen nicht nach Zeitungsartikeln ein. Lassen Sie uns jetzt mal über unseren Verband reden. Wir wollen uns den weiterentwickeln. Mhm. Und dann haben wir uns intensiv 2 Stunden unterhalten.
Und am Ende hattest du den Job.
Und am Ende hatte ich den Job, ja. Mhm.
Eine Geschichte, wie sie das Leben schreibt, von einem Familienvater, der nichts weiter gemacht hat, als seine Meinung öffentlich zu sagen. Er hat sich nicht strafbar gemacht, er hat versucht, seinen Verband zu vertreten und ist am Ende mit tatkräftiger Unterstützung verschiedener Mainstream-Medien auf der Straße gelandet, hat sich herausgekämpft und ist gestärkt daraus hervorgegangen. Rainer, ich hoffe, wir können dich demnächst wieder mal bei uns begrüßen. Für jetzt erstmal vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.